Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen. Mit Bruder Leonhard Lehmann.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer des Podcasts Sanctum. Heute, da ich diese Worte zu Ihnen spreche, ist der Internationale Tag der Frau, auch Frauentag genannt. Er ist in manchen Ländern schon arbeitsfreier Feiertag. Auch wo er das noch nicht ist, verdienen die Frauen heute ein besonderes Gedenken. Warum? Weil sie immer noch viele unbezahlte Arbeit tun, vor allem in der Familie, in der Erziehung der Kinder, in der Versorgung der Älteren. Zwar ist es heute schon oft üblich, dass sie arbeiten geht und das Geld verdient und er den Hausmann macht, den Kinderwagen durch den Park schiebt und einkaufen geht. Doch noch oft sind Frauen gegenüber Männern benachteiligt. Sie haben die gleichen Grundrechte, aber zum Beispiel nicht den gleichen Lohn wie der Mann für dieselbe Arbeitsleistung. Unterbezahlt sind sie in den Pflegeberufen. Das macht sich jetzt bei der Pandemie stark bemerkbar. Man hört und liest von Pflegeheimen, dass sie die zu Pflegenden nicht mehr versorgen können. Es fehlen Tausende von Pflegekräften. Dabei haben wir doch schon so viele Frauen aus dem Osten, die in unseren Familien und Heimen die Alten und Kranken pflegen. Ihnen gebührt unser großer Dank. Deswegen möchte ich heute am Frauentag eine hierzulande völlig unbekannte Selige vorstellen, die aus Polen kommt. Sie hat genau das gemacht, was heute Hunderte von Frauen tun, Alte und Kranke pflegen. Wer ist diese unbekannte Selige? Sie heißt Angela Salava. Sie wurde von ihrem Landsmann Johannes Paul II. Am 13. August 1991 in Krakau selig gesprochen. In Polen ist sie Patronin der franziskanischen Terziarinnen, der Hausfrauen und der Personen, die an multipler Sklerose erkrankt sind, so wie sie. Naja, das weckt ja den Verdacht, dass der Papst etwas zu Ehren seines Landes tun wollte. Nun, das mag durchaus mitspielen. Wer ist nicht stolz, wenn er etwas für seine Heimat tun kann? Aber eine Seligsprechung beschließt der Papst nicht allein. Da gehört ein langer Prozess dazu und am Schluss ein internationales Komitee. Von diesem Verfahren einmal abgesehen, hat Karol Wojtyla als Erzbischof von Krakau erlebt, wie diese unscheinbare Frau verehrt wurde. Nicht nur vom Dritten Orden der Franziskaner her, sondern auch von den Studenten, mit denen sie ja gar nichts zu tun gehabt hatte. Zur Examenszeit knieten sie scharenweise um ihr Grab in der Franziskusbasilika in Krakau. Die Verehrung hat sich also ausgebreitet auf alle Schichten. Als ein Pole in Rom die Fäden der Kirche in die Hand nimmt, hat das den Prozess zur Seligsprechung nur noch beschleunigt. Wenn sie schon selig ist, was kennzeichnet dann ihr Leben? Wie so viele entstammt auch Angela einer armen, kinderreichen Familie. Sie wurde als 11. Kind in Siebraw geboren, einem kleinen Dorf nahe bei Krakau. Unterernährung und Krankheiten ließen sie nicht erstarken. Sie blieb ein Leben lang körperlich schwach, aber geistig wurde sie stark. Von Kindheit an hatte ihr die Mutter gesagt, man müsse im Leben wenig essen, hart arbeiten und viel beten. Als Mädchen hat sie sticken gelernt, um etwas Geld zu verdienen und so die Familie zu unterstützen. Im Alter von 16 Jahren ist sie nach Krakau in die Stadt gezogen, um Arbeit zu finden. Sie wurde als Putzfrau angestellt. Später konnte sie in der Pflege mithelfen. Mit 18 Jahren machte sie das Gelübde der Keuschheit und weihte sich dem Herrn Jesus. Das war ihr Bräutigam. Wenn möglich, nahm sie jeden Tag an der Heiligen Messe teil. Oft begab sie sich zur Anbetung des Allerheiligsten Altarsakraments in die Kirche der Bernhardiner oder in die Kapelle des Leidens Christi bei den Konventualen. Damit haben sie zwei Namen gehört, die die beiden Zweige der Franziskaner bedeuten. Beide sind in Krakau ansässig, auch heute noch. Am 15. Mai 1912 begann Angela das Noviziat des Dritten Ordens des Heiligen Franziskus und machte in diesem weltlichen Orden ihre Profess am 6. August 1913, wobei sie den Namen der kleinen Therese von Lisieux annahm. Der passte gut zu ihr, war sie doch klein und kränklich wie die französische Karmelitin. Doch nur innerhalb des Ordens unter den Tertiaren wurde sie Therese genannt. In den Häusern, wo sie putzte und Kranke pflegte, blieb sie auch die nächsten 10 Jahre ihres Lebens das Fräulein Angela, bald auch das Heilige Fräulein genannt. Der Erste Weltkrieg brachte viel Elend über Krakau. Angela Salava half mit ihren Ersparnissen Kriegsgefangenen, gleich welcher Nationalität. Freiwillig verband sie Verletzte in den Hospitälern und besuchte die Kranken mit solcher Liebe, dass sie ihnen wie ein Engel erschien. Weil sie die Liebhaberin ihres Arbeitgebers, des Anwalts Fischer, getadelt hatte, wurde sie 1916 aus jenem Haus entlassen, in dem sie seit 1905 gearbeitet hatte. Es folgten einige Monate ohne Arbeit, in denen sie auch immer kränker wurde. Gleichzeitig zeigten sich an ihr mystische Phänomene. 1918 fühlte sie sich zu keiner Arbeit mehr fähig. Sie zog sich in eine gemietete Dachkammer zurück. Die letzten 4 Jahre kann man überschreiben mit Lieben und Leiden. War Angela früher mit dem Besen unterwegs, so war ihr Aktionsradius nun ganz eingegrenzt. An die Stelle der Aktion trat die Passion. Sie lernte leiden in der Verbindung mit Gott, der sie belohnte mit Visionen. Speziell sieht sie Jesus mit der Dornenkrone und an der Geißelsäule. Sie steht also ganz in der Tradition der franziskanischen Leidensbetrachtung. Ein Franziskaner bringt ihr jeden Tag die Heilige Kommunion und die Gefährtinnen vom Dritten Orden wechseln sich ab, ihr beizustehen. Dass Angela mit ihrem Zustand zufrieden ist, zeigt eine Notiz in ihrem Tagebuch. Da schreibt sie: Wenn ich mein Leben überdenke, glaube ich, in jener Berufung und in jenem Stand zu sein, zu dem mich Gott von Kind an berufen hat. In ihrer brennenden Liebe wünschte sie sich, Krankheiten von anderen zu übernehmen. Tatsächlich gibt es Aussagen von Menschen, die gesund wurden, während Angelas Leiden sich mehrten. Dass Angela für andere zu leiden wünschte, kommt uns heute krankhaft vor. In einem ihrer Gebete drückt sie sich so aus: Ich will ein Opfer sein zwischen Himmel und Erde, eine Sühne für meine eigenen Sünden und für die der ganzen Welt. Diese Opfertheologie widerstrebt uns heute, ist aber doch zentral in unserem Glauben. Ist nicht Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben? Das bekennen und feiern wir jeden Sonntag. Wie Jesus für uns gelebt hat und gestorben ist, so können wir das auch, zumindest teilweise.
Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen.